Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Meine heutige Gästin ist Sadaf Sahedi und sie ist Poetin, Initiatorin eines Bildungsprojekts, Autorin, Aktivistin und vieles mehr. In der heutigen Folge spricht sie mit mir darüber, wieso sie als Kriegsflüchtling aus Afghanistan gekommen ist. Wir sprechen außerdem darüber, wieso sie 2/3 ihres Lebens um ihre Freiheit kämpfen musste und wie sie Gewalt und Missbrauch entkommen konnte. Sadaf ist der Meinung, der Mensch muss aufhören, in Geschlechtern zu denken und Selbstliebe beginnt bei uns. Wieso das so ist, erfahrt ihr in dieser emotionalen Folge. Hört unbedingt rein. Viel Spaß dabei. Liebe Sadaf, ich freue mich mega doll, dass du heute da bist. Vielen lieben Dank. Du bist mir bei Instagram unter anderem aufgefallen und ich finde deine Lebensgeschichte, ja, ich weiß gar nicht genau die richtigen Worte dafür. Also erstmal unglaublich inspirierend, aber unabhängig davon auch sehr, sehr ergreifend. Und ich weiß, dass es einfach unglaublich wichtig ist, unterschiedliche Lebensrealitäten nach außen zu kehren und sichtbar zu machen, damit wir uns in unterschiedliche Menschen und Lebenslagen hineinversetzen können. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz doll, dass du heute da bist und mit uns über dein Leben, über deine Lebensrealität und über deine Geschichte sprichst. Herzlich willkommen. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen und mit uns teilen, wer du bist und was dich so ausmacht?
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, liebe Isabel. Ich freue mich auch riesig. Ich heiße Sadaf Zahedi. Ich bin Schriftstellerin, Poetin, Aktivistin und Gründerin des Projektes Bildung ohne Bücher. Ich mache mich für Kinder- und Frauenrechte weltweit stark, besonders aber auch für mein Heimatland Afghanistan und auch hier in Deutschland.
Dankeschön. Du hast es gerade schon so ein Stück weit erwähnt. Jetzt ist es so, du kommst aus Afghanistan und wir sehen gerade in den Medien extrem viel oder zumindest in meiner Bubble und das, was ich so wahrnehme, sehe ich extrem viel gruselige Nachrichten, die uns aus Afghanistan erreichen, insbesondere was Frauen angeht. Also Frauen in Afghanistan sind extremen Einschränkungen und Gewalt ausgesetzt und trotzdem leisten sie Widerstand und das sieht man immer und immer wieder. Du sprichst ja, in der Öffentlichkeit ebenfalls offen über Gewalt, die du selbst erlebt hast. Magst du mal kurz schildern und vielleicht ein bisschen näher darüber sprechen, was dir widerfahren ist?
Ich habe viel in meinem Leben persönlich erlebt. Ich habe Gewalt in meiner Kindheit sehr stark kennengelernt als Jugendliche, als junge Frau. Und habe fast 2/3 meines Lebens für meine eigene Freiheit gekämpft. Ich habe auch sexuellen Missbrauch kennengelernt. Also ich habe viele unterschiedliche Formen von Gewalt auch kennengelernt.
Was hat dir geholfen, resilient zu sein und für dich einzustehen und dich in solchen Situationen zu widersetzen? Vielleicht ähnlich wie die Frauen, die es auch gerade in Afghanistan tun.
Ich glaube, wenn man verstanden hat, wie kostbar das Leben ist und dass man nur dieses eine Leben hat, dann kämpft man, denn ich finde immer, es ist ein ganz, ganz großer Fehler, sich für die Taten anderer Menschen selber zu bestrafen. Es war ja nicht unser Vergehen und es wäre aber fatal, sich selber die Freude und all das Glück im Leben zu nehmen, weil vielleicht ein anderer Mensch in der Vergangenheit was falsch gemacht hat.
Was geht in dir vor, wenn du die Bilder und die Nachrichten aus Afghanistan heute hörst? Ist das für dich irgendwie ein Hoffnungsschlag oder ist das eher ein Rückschlag? Also was fühlst du, wenn du das siehst und hörst?
Ich finde, das ist ein massiver Rückschlag, wenn man mal bedenkt, wie weit Afghanistan war und wenig Leute kennen ja die moderne Afghanistans. Genauso wie im Iran, es war ja auch ein sehr modernes Land und 1979, als das Regime gekippt wurde, sage ich mal, ist ja eine schlagartige Veränderung gekommen. Diese extreme Frauenunterdrückung, inzwischen ist das Land ja sehr misogyn sogar, das gab es vorher nicht. Frauen sind vorher wirklich in Miniröcken durch die Straßen gelaufen mit offenem Haar und sind studieren gegangen. Sie konnten abends in Cafés sitzen, sie haben gefeiert. Also diese massive Unterdrückung gab es früher nicht.
Ich finde es total spannend, was du gerade sagst, dass viele das moderne Afghanistan überhaupt nicht kennen. Das stimmt. Woran liegt es deiner Meinung nach?
Ich denke, dass sich wenig Menschen mit der Thematik und der Geschichte Afghanistans auseinandersetzen. weil man Afghanistan als ein sehr kriegsgeführtes und zerbombtes Land irgendwann durch die Medien nur noch wahrgenommen hat. Und alles, was ja so mit Krieg und, sage ich mal, Unterdrückung zu tun hat, der Mensch ist ja so, dass er dann alles, was so eher negativ ist, von sich wegdrängen möchte. Weil wenig ja. Menschen möchten ja mit so negativen Ereignissen konfrontiert werden oder in Berührung gebracht werden. Und ich glaube, weil dieses Land dann einfach nur noch als dieses ja, Land 40 Jahre Krieg, Afghanistan ist ja eins der einzigen Länder weltweit, wo am längsten Krieg geführt wird oder wurde. Mhm. Und das wissen ja dann immer die Leute, dann denken, ach nee, ich möchte das nicht. Ich möchte mit positiven Dingen in Verbindung gebracht werden und alles, was negativ ist, schiebe ich weg.
Ja, ich finde, das ist ich meine, ich lache, ne? Ich meine, das ist natürlich überhaupt nicht witzig, aber ich finde es sehr, sehr spannend tatsächlich, dass Menschen dazu neigen, negative Themen wegzustoßen und sich nicht damit auseinandersetzen. Das kann ich auch zum gewissen Grad verstehen. Ich habe gerade neulich mit einem Kollegen darüber gesprochen, so das Thema Verdrängung, ne? Auch gerade wenn wir beispielsweise über Tod und sowas sprechen. Das kann ich alles total gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist ja auch so ein Stück weit Bearbeitung von solchen Themen eine Art von Veränderung. Und Veränderung ist ja irgendwie Teil von uns Menschen. Also weißt du, das ist ja ein ständiger Prozess. Alles, was wir tun, ist immer im Wandel. Und ich glaube, wir dürfen da auch den Narrativ verändern, weil das ist alles immer gar nicht so negativ, wenn wir es einfach zulassen würden und akzeptieren, dass es eben zum Leben ein Stück weit dazugehört. Weißt du, was ich meine?
Ich finde, du hast das so schön auf den Punkt gebracht, liebe Isabel, weil ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, solange wir nicht lernen, auch Veränderungen zuzulassen, sind wir auch nie bereit, uns weiterzuentwickeln und zu verändern und würden ein Leben lang an den gleichen Punkt stehen bleiben.
Ja, mega gut auf den Punkt gebracht. Dankeschön. Was können wir denn jetzt von den afghanischen Frauen hier in Deutschland, in der Leistungsgesellschaft Deutschland, im kapitalistischen Staat und Wohlstandsstaat lernen?
Zur Abwechslung eine kurze Info in eigener Sache. Hast du Lust, deine Leadership-Skills oder die deiner Führungskräfte aufs nächste Level zu bringen? In meiner brandneuen Online-Inclusive-Leadership-Masterclass dreht sich alles darum, wie du ein Umfeld schaffen kannst, in dem wirklich alle Stimmen gehört werden. Wir schauen uns gemeinsam an, wie Inklusion im Berufsalltag funktioniert und wie du ein Team aufbaust, das Vielfalt und Zugehörigkeit feiert und Innovation vorantreibt. Klingt spannend? Wenn du bereit bist, echten Impact zu machen, dann trag dich jetzt für die Warteliste ein. Klick einfach auf den Link in den Shownotes und sichere dir deine Plätze für deine Führungskräfte. Bald geht's los. Ich freue mich auf dich.
Ich glaube, dass man diese Stärke, diese innere Stärke einfach mal bewundern sollte, weil diese Frauen den Mut haben, trotz all dieser Unterdrückung, dieser Gewalt, der sie tagtäglich ausgesetzt sind, auf die Straße gehen und für ihre Rechte kämpfen. Dass sie zeigen, es gibt uns, wir existieren, wir sind hier, schaut uns an und schaut nicht weg und hilft uns. Mich erreichen ja auch tagtäglich Nachrichten aus Afghanistan. Ich stehe ja in engem Austausch mit vielen Frauen dort, unter anderem auch Aktivisten. Wo ich immer denke, wow, die schreiben mir dann, warum kannst du uns nicht helfen? Das Europäische Gerichtshof hat doch entschieden, dass Frauen gefährdet sind und dass sie nach dem europäischen Gesetz das Recht hätten auf eine humanitäre Visa mittels Europa. Dann erklär mal den Frauen, ja, natürlich habt ihr jetzt das Recht und das wurde euch auch so zugeschrieben, aber wo soll ich jetzt diese Anträge stellen und Gelder beantragen können, damit ich euch tatsächlich aus dem Land raushole? Weil die Gelder wurden ja von der Bundesregierung komplett gestrichen für das Hilfeaufnahmeprogramm in Afghanistan.
Woran liegt das? Also wieso unterstützt man da nicht?
Es ist eine gute Frage, die ich mir ehrlich gesagt nur schwer selber beantworten kann. Es gab ja einen Vorfall in Mannheim und ich finde das immer fast schon amüsant, ne? Es braucht ein Vorfall geschehen und alle Menschen werden in einen Topf geschmissen, also muss das gesamte Volk schlecht sein. Es findet aber auch ein rassistischer Anschlag dann wie in Hanau statt. Das ist ja dann auch nicht, dass ich dann sagen kann, so alle deutschen Menschen sind Rassisten und sind schlecht. Das wäre genau dasselbe. Also es ist ein fataler Fehler, den viele Leute tun und auch die Politik leider gerade vorlebt. Aber ich meine, das muss ich dir ja nicht sagen, was gerade in unserer Politik los ist. Es ist ja Wahnsinn.
Fühlst du dich hier, ich muss tatsächlich direkt mal die Frage stellen, weil ich mich das selber sehr häufig frage und ich habe blonde Haare und bin eine weiße Frau. Aber fühlst du dich hier wohl? Fühlst du dich hier sicher in dem Land?
Es kommt immer drauf an. Es gab Zeiten, da habe ich mich sicher gefühlt. Es gibt auch heute noch Zeiten, wo ich mich sicher fühle. Es gibt aber auch Zeiten, wo man sich nicht sicher fühlt. Es gab einen Moment in meinem Leben, da bin ich mit meinem Bruder durch die Innenstadt gelaufen. Und das war damals, als die World Trade Center angegriffen worden sind und eingestürzt sind. Und es ist ein Moment, den vergisst man nicht, wie ein junger Mann auf uns losgerannt ist. Der hat wirklich eine Faust geballt, meinen Bruder ins Gesicht geschlagen. Mein Bruder ist auf den Boden geknallt.
Was?
Und dann, ja. Und hat gesagt, verpiss dich, du scheiß Ausländer. Wir wollen euch nicht hier haben. Und das habe ich oft erlebt. Aber ich habe das auch als kleine, also ich glaube, ich war damals 11. Da kam auch ein fast 55-jähriger Mann auf der Straße zu mir, der hat mir so stark ins Gesicht geschlagen, also mit der flachen Hand, ich bin richtig hingeknallt und hat mir dasselbe gesagt. Ach, damals war ich 11 und ich glaube, also diese rassistischen Erfahrungen, glaube ich, machen schon viele und wir sind ja sehr ländlich sogar aufgewachsen. Da habe ich gedacht, Wahnsinn. Also ja, es gibt unterschiedliche Momente. Aber auch jetzt, wir leben jetzt in einer Zeit, die mir besonders Angst macht, wo ich gar nicht Angst um mich habe, sondern eher Angst um meine Kinder empfinde, wo ich denke, meine Kinder haben einen deutschen Vater, ja, aber keins meiner Kinder hat blonde Haare oder sieht überhaupt nicht deutsch aus. Das ist etwas, das gerade viele Bauchschmerzen bereitet.
Ja, das glaube ich. Jetzt ist es ja so, dass wir wissen, dass es gerade auch die marginalisierte Gruppe, also Menschen, die einfach systematisch und auch strukturell in unserer Gesellschaft benachteiligt werden, besonders hart trifft in diesen Zeiten. Und dazu gehören auch Frauen. Und ich habe mich gefragt, was konkret braucht es denn, damit Frauen weltweit gerechtere Chancen und auch echten Schutz vor Gewalt erfahren können?
Ich glaube, was wirklich sehr, sehr dringend und notwendig ist, was wir gar nicht mehr absprechen können, ist das Gewalthilfegesetz, dass man da definitiv was umsetzen muss. Es ist notwendig und ganz dringend, weil wenn wir allein auf die Statistik und Zahlen zurückschauen, allein letztes Jahr, 2023, haben 360 Femizide ja nur hier in Deutschland stattgefunden.
Wahnsinn.
Und wenn wir diese Zahlen mal weltweit berechnen, ich habe gerade erfahren, dass in Kenia die höchste Anzahl an Femizide stattgefunden hat. Und es ist ja eine Realität an Frauen. Und ich finde, das ist etwas, wo ganz stark die Politik agieren muss. Es müssen viel mehr Frauenhäuser unterstützt werden, finanziell gefördert werden. Es geht nicht, dass sie sagen, wir schauen weg. Und wenn man die Polizei benachrichtigt und sagt, ich bin als Frau gefährdet, da denke ich ja nur an den Fall in Berlin, wo die junge Frau von ihrem eigenen Bruder erschossen wurde, nachts auf offener Straße. Mhm. Und dann denke ich, wie geht das? Wir leben in einem so modernen Land, aber es muss immer erst was geschehen. Ich meine, ich habe den Film damals noch gesehen gehabt, ihre Geschichte wurde ja auch verfilmt, dass sie mehrfach bei der Polizei war und gesagt hat, ich brauche Hilfe, ich bin bedroht. Sie hat eine Ausbildung gemacht, sie hat alles getan, um sich zu integrieren. Sie wollte leben. Und dann frage ich mich, wie geht das, dass die Polizei immer wieder sagt, es muss erst was geschehen, damit wir eingreifen können. Aber wenn was geschieht, ist es zu spät.
Genau. Das ist der Punkt. Und das ist ja leider bei so vielen Themen so, ne? Also, dass wir irgendwie dazu neigen, so lange zu warten oder uns immer zu sagen, uns betrifft es selber nicht. Wieso soll ich denn eingreifen? Das ist ein ganz, ganz, finde ich, irgendwie deutsches Thema. Also dieses, mich betrifft es nicht und deswegen muss ich mich auch nicht bewegen. Doch, musst du, weil am Ende des Tages leben wir in einer Gesellschaft und eine Gesellschaft funktioniert nur miteinander, nicht gegeneinander. Und wenn jeder nur auf sich selber achtet, dann ist es kein Miteinander. Ganz einfach. Und am Ende des Tages, ne, und jetzt mache ich den großen Kreis, auf der eigentlich mit unserer Thematik heute nichts zu tun hat, aber der Fakt ist auch der, wir haben keine Fachkräfte mehr und wir haben vor allem nicht mehr genug Leute, die diese Wirtschaft aufrechterhalten in 15 Jahren. Und wenn wir nicht dafür sorgen, dass sich Menschen hier aus anderen Ländern wohlfühlen und sich hier auch zu Hause fühlen und hier auch ein Leben aufbauen können und hier auch eine Zugehörigkeit finden, dann wird das nichts. Dann kann diese Wirtschaft hier einpacken, dann sind wir kein Wohlstandsland mehr. Und ich finde, das sollte Argument genug sein, zu erkennen, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wir alle uns gegenseitig die Hände reichen dürfen, um voranzukommen. Und wenn uns das nicht gelingt, dann werden wir alle gleichermaßen betroffen sein davon. Also, weißt du, und das ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, so diese Kausalkette von das passiert und danach passiert das und danach passiert das, das denken die Leute ganz oft nicht mit. Und um da mal einen Punkt zu setzen, auch zu sagen, ich will gar nicht mit dem Finger auf Menschen zeigen, weil ich selber stand da vor Jahren auch. Ne? Also es ist nicht verwerflich. Ich kann verstehen, dass man immer erstmal auch an sich denkt. Aber ich möchte daran appellieren trotzdem, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, die vor massiven Herausforderungen steht und von unterschiedlichen Krisen bedroht wird. Und da ist es umso relevanter, dass wir zusammenhalten und irgendwie die Kompetenzen und Potenziale der anderen erkennen und integrieren. Wie sieht denn eine Vision einer gerechten Welt für dich aus?
Eine gerechte Welt wäre für mich eine Welt, in der zum Beispiel jedes Kind das Recht auf Bildung und Nahrung hat und ein Dach über Kopf. Weil ich glaube, dass alle fragen mich immer, warum hast du das Bildungsprojekt gegründet? Ich habe das Projekt gegründet, weil ich glaube, dass Bildung der Schlüssel zu allem ist. Dass diese Gewalt stattfinden kann, dass Mädchen und Frauen sich zum Beispiel so massiv unterdrücken lassen, weltweit, auch hier in Deutschland. Es hat immer damit zu tun, dass wirklich viele Aspekte an Bildung fehlen, dass sie einfach wissen, wie wertvoll sie sind, was Selbstliebe ist und dass jede Frau die innere Stärke besitzt, ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen und zu verändern. Und Da glaube ich, das schafft jede und da ist aber Bildung ein großer Schlüssel zu.
Absolut. Magst du mal von deinem Bildungsprojekt ein bisschen erzählen? Was genau fördert es oder an wen richtet es sich das? Wer kann sich bei dir bewerben, melden, mitmachen?
Unser Projekt ist ein Projekt zur zweisprachigen Bildungsförderung analphabetischer Kinder weltweit. Aber wir haben uns auch hier in Deutschland beworben beim Bundeskanzleramt, weil wir gesagt haben, wir haben so viele Flüchtlinge in Deutschland. Wie wäre es, wenn wir das Projekt auch hier in Deutschland einführen, um Flüchtlingen auch zum Beispiel zu unterstützen in der Integration, die Kultur kennenzulernen, Behördengänge alleine zu bewältigen, Arztbesuche, aber auch, dass sie einfach wissen, sie sind nicht alleine, sie werden ernst genommen. Man widmet sich ihnen und sie würden auf ihrer Muttersprache sowie auf Deutsch halt all die Dinge vermittelt bekommen, die für ihr Ankommen wichtig ist. Weltweit habe ich mich eher auf die ländlichen Regionen eingestellt, weil gerade in den ländlichen Regionen ja viel Armut und soziale Diskrepanzen herrschen und viel Gewalt. Und ich habe gedacht, wenn diese Kinder, die über Generationen ja nichts anderes lernen als das, was ihre Vorfahren ihnen beibringen, kann man ja Geschichte niemals verändern, Geschichte zu verändern. Und um Geschichte wirklich zu verändern, muss man in die ländlichen Regionen gehen, wo die größte Armut herrscht und diese Kinder mit Bildung versorgen. Und da schreibe ich ein Kinderhörbuch gerade zu, wo ich den Kindern auf Englisch und auf ihre Muttersprache eine Geschichte mitgebe, die damit beginnt, Geschichten werden nicht geschrieben, um Helden darzustellen, sondern um neue zu erschaffen.
Wow, Gänsehaut. Das berührt mich sehr, weil ich das zu 100% unterstützen würde und ich natürlich aus anderen Beweggründen und oft auch mit einem anderen Fokus, aber genau das auch versuche, immer nach außen zu kehren. Ne? Wir können unsere eigene Geschichte schreiben. Wir müssen nicht all das glauben, was uns gesagt wurde, was uns ansozialisiert oder geprägt wurde. Wir dürfen auch hinter die Kulissen schauen und kritisch hinterfragen. Das ist mega, mega wichtig. Welche Verantwortung haben denn Menschen gerade in privilegierten Ländern? Ne? Ich meine, du kennst beides. Du bist irgendwie in beiden ein Stück weit groß geworden und jetzt lebst du in einem privilegierten Land. Welche Verantwortung haben denn deiner Meinung nach eben Menschen in einem Land wie Deutschland gegenüber Frauen und Kindern, die diese Chancen halt nicht von Geburt an haben?
Ich finde, dass sie viel genauer hingucken müssen und eigentlich dort stärken sollten, weil wenn man sich die gesamte Geschichte ja anguckt und wenn man ehrlich ist, viele Länder leiden ja an dieser starken Armut, weil sie früher schon irgendwie im Land vertrieben worden sind oder im Land Unterdrückung kennengelernt haben. Man ihnen zum Beispiel Bodenschätze weggenommen hat und man hat viele Länder ausgeraubt, damit man auf diesen Wohlstand heute überhaupt stehen kann. Und da muss man ehrlich sein. Ich meine, ich brauche da nur mal auf Länder wie in Afrika, in dem Kontinent Afrika schauen, was deren Geschichte und Kultur beinhaltet und was dieses Land durchgemacht hat. Das war aber überall so, nicht nur in Afrika. Dann denke ich, es ist normal, auch heute in Afghanistan, die Bodenschätze werden auf 1,5 Billionen Dollar geschätzt. Warum wird ein Land einfach an die Taliban übergeben? Es hat alles immer nur mit Geld und Macht zu tun, das ist logisch.
Ja, absolut richtig. Wir haben ja gerade über Bildung gesprochen, ne? Inwiefern hat denn Bildung dich bereichert oder dir dabei geholfen, aus deinem Leben auszubrechen und den Mut zu fassen, eben in eine andere Richtung zu gehen, also im Prinzip deiner Vergangenheit zu entkommen? Gibt es da was?
Ich finde, dass Bildung mein gesamtes Leben verändert hat. Als Kind waren wir ja sehr massiv stark unterdrückt. Mein Vater hat uns ja immer eingeredet gehabt, wir dürfen nur den Koran lesen und wir sollen uns von Kindern fernhalten, die nicht muslimisch sind. Wir sollen keine christlichen Freunde haben. Wir sollen 5-mal am Tag beten. Mein Papa ist ja ein extremer Islamist gewesen und Patriot und war damals ja auch an der Seite von Gulbuddin Hikmatyar im Krieg gewesen und hat dort als Mujahedin gekämpft. Vor seiner Geschichte war er ein sehr berühmter Sportler Afghanistans. Er war Olympionike in Afghanistan gewesen, der 1980 auch in Moskau, in Luzhniki war und dort an der Olympiade teilgenommen hat. Was ich immer nicht so ganz verstanden habe, ist, wir durften zwar unsere Schulbücher lesen, aber es war halt nur diese Schulbücher, nicht, dass wir jetzt mal sagen konnten, wir gehen jetzt mal raus, wir gehen in die Bücherei oder meine Eltern fördern unsere Hobbys oder sie fördern uns privat. Also es war immer, man hatte Angst, nach Hause zu kommen, weil man wusste, dass man dieser elenden Gewalt ausgesetzt ist. Ich wusste, ich werde wieder geschlagen, ich muss beten, ich muss den Koran lesen, ich darf nichts anderes. Und als ich dann älter wurde, habe ich mir immer gesagt gehabt, ich möchte mich bilden, ich möchte mein Abitur machen, ich möchte studieren gehen. Und ja, das konnte ich mir alles erst ermöglichen, als ich wirklich von zu Hause weggelaufen bin. Also mein Vater hat mir damals auch verboten gehabt, mein Abitur zu machen zum Beispiel. Das sind so Sachen, wo ich immer denke, warum tun Eltern? Andere Eltern würden alles tun, damit ihre Kinder, warum kriegt man überhaupt Kinder? Um sie zu fördern, damit wir neue, schöne Generationen schaffen können. Aber wenn wir Kinder so massiv unterdrücken, so einer permanenten Gewalt aussetzen, dann werden wir nur neue, kranke Menschen erschaffen. Erwachsene sind nichts weiter als verletzte Kinderseelen mit erwachsenen Körpern. Ne?
Ich stimme dir da natürlich zu 100% zu und kann mir kaum vorstellen, was du durchgemacht hast. Gleichzeitig finde ich es natürlich total interessant, dass du diesen Mut gefasst hast. Also dazu gehört ja was, ne? Nachdem man irgendwie diese Aggression, diese Gewalt, diese Unterdrückung erfährt, trotzdem den Mut zu fassen und zu sagen, ich renne jetzt hier weg und ich verlasse das jetzt alles. Wie hast du das bewerkstelligt? Wie bist du da, wie hast du diesen Mut gefasst? Wie hast du es geschafft, wirklich auch zu entkommen, ohne dass du, um jetzt mal auf den Film zurückzukommen, den du vorhin beschrieben hast am Anfang, ich weiß ehrlicherweise den Namen nicht mehr, aber ich weiß, dass diese tolle Schauspielerin bei, auch ein deutscher Film ist das, ne? Genau. Und der ist es ja zum Beispiel nicht gelungen. Also die wurde dann ja immer wieder verfolgt, ne? Und am Ende war es ein Ehrenmord. Also wie ist es dir gelungen, einfach zu entkommen und da wirklich eine Grenze zu ziehen?
Es hat ja angefangen, dass ich in der Ausbildung war, weil meine Eltern mich ja zu einer Ausbildung oder mein Vater mich dazu gezwungen hatte. Und ich musste meinen Stundenplan abgeben. Er hat sich immer meine Zeiten notiert. Ich musste direkt nach der Arbeit nach Hause kommen. Also ich hatte keine Freizeit. Ich durfte ja gar nichts. Ich sollte nach Hause kommen und ich hatte kein Handy, also keine sozialen Kontakte, nichts. Und zu Hause war ich dieser Gewalt aus. Also mein Papa hat mich selbst als 19-Jährige so stark geschlagen und er hat mir dann auch noch gesagt gehabt, er wird mich ja umbringen. Und es war dieser eine Moment, wo ich wusste, als er in die Küche gelaufen ist, um sein Schlachtermesser zu holen, dass ich jetzt weglaufen muss und ich weiß, ich werde heute Nacht sterben. Und das war dann der Punkt, wo ich wusste, ich muss heute Nacht meine Tasche packen und ich habe mich mit Jeans und ich weiß noch, ein Pullover in mein Bett gelegt und mein Wecker auf 3 Uhr gestellt. Und sobald mein Wecker geklingelt hat, natürlich ganz leise auf Vibration, dass es keiner mitbekommt, bin ich abgehauen. Und meine jüngste Schwester hat mich an der Tür abgefangen. Sie hat meine Tasche festgehalten, aus meiner Hand rausgerissen und gesagt gehabt, ich werde jetzt Mama und Papa wecken. Und ich bin gerannt, ich bin um mein Leben gerannt. Und ich weiß noch, ich hatte so eine Todesangst, dass ich es nicht bis zur Haltestelle schaffe und dass ich vorher sterben werde. Es ist mit 19 Jahren, man ist irgendwann noch ein Kind, denke ich. Ich weiß noch, wie ich da stand und die Sekunden gezählt habe, dass dieser Bus kommt und so eine Angst hatte. Und ja, dann bin ich in ein Frauenhaus gefahren und das war ganz, ich wusste nicht, wie es ausgeht. Ich hatte eine Todesangst, aber ich habe gesagt, ich habe keine Wahl. Wenn ich hier bleibe, werde ich sterben. Wenn ich weglaufe, könnte ich sterben, aber ich könnte auch überleben.
Du hast vorhin erzählt, dass dein Bruder auch bei dir, glaube ich, jetzt ist, ne? Wie viele Geschwister hast du eigentlich?
Wir sind 5 Geschwister. Wir sind mit 2 Brüdern aufgewachsen und wir sind 3 Schwestern, genau.
Okay, wow. Und die leben auch noch in Afghanistan oder sind die mittlerweile auch alle in Deutschland?
Nein, wir sind ja alle gemeinsam nach Deutschland geflohen.
Okay. Mhm. Und mit deiner Mama auch?
Ja, meine Mutter war anfangs in Afghanistan mit uns 4 Kindern alleine. Da gab es meine kleine Schwester noch nicht. Mein Vater ist vorher nach von Afghanistan geflüchtet. Der war ja 3-mal in Gefangenschaft gewesen und war sehr gesucht in Afghanistan. Er musste das Land verlassen, er hatte ja keine Wahl. Er ist nach Pakistan geflüchtet und hatte irgendwann meine Mutter Geld geschickt, damit meine Mutter mit uns 4 Kindern auch das Land verlässt. Das bedeutet, er hat uns Kinder und meine Mama in Afghanistan allein zurückgelassen. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Also ich finde das so ehrenlos, wenn ich ehrlich bin. Wie kann ich eine Frau mit 4 kleinen Kindern allein in ein Land lassen und meinen eigenen auf gut Deutsch Hintern erstmal retten?
Also Gänsehaut. Ich habe wirklich Gänsehaut, weil ich finde, ich meine, wir sprechen ja jetzt auch als Mütter, ne, so, ne? Jetzt mal unabhängig von der wirklich absolut krassen Lebensgeschichte, die du da berichtest. Aber genau wie du sagst, ich bin auch Mutter und finde das manchmal schon so herausfordernd. Und ich bin nicht alleinerziehende Mutter, ne? Also ich finde einfach, Kinder per se zu haben in dieser Gesellschaft ist herausfordernd. Und ich ziehe meinen Hut vor allen Menschen, die mehr als ein Kind haben und das dann auch noch alleine wuppen. Das ist, ich finde das absolut Wahnsinn. Wirklich, ich ziehe meinen absoluten Hut. Danke fürs Teilen, danke für dein Vertrauen erst einmal. Du schreibst, oder nee, ich würde gerne mal einen Schritt weitergehen. Wenn du dir jetzt für einen Tag alle gesellschaftlichen Regeln neu schreiben könntest, ne? Was wäre denn die erste Regel, die du ändern würdest, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen? Und da spreche ich jetzt für die Frauen in Afghanistan, für Menschen generell in Afghanistan oder auch in unterdrückten Ländern, aber auch natürlich in Industrieländern. Gibt es da unterschiedliche Wünsche, die du hättest, um Gerechtigkeit zu schaffen, oder wären das die gleichen?
Ich würde, das Erste, was ich mir wünschen würde und ändern würde, wäre, dass der Mensch aufhört, in Geschlechtern zu denken. Das ist ganz, ganz schlimm. Es gibt nicht, du bist männlich, du bist weiblich, wir sind alle Menschen. Und wir müssen diese Sachen aus unseren Köpfen mal rausstreichen, dass wir diese Gender-Apartheid so extrem einführen. Denn wenn wir anfangen, auf Augenhöhe jedem Menschen zu begegnen, respektvoll, dann wird man tatsächliche Veränderungen schaffen.
Ja. Glaubst du, dass dein Vater damals auch, also oder nicht glaubst du, sondern hat dein Vater damals einen Unterschied gemacht zwischen Junge und Mädchen?
Oh, ganz, ganz massiv. Mein Vater hat, meine älteste Schwester wurde ziemlich angehimmelt, weil sie war das erste Kind in der Familie. Er hat sie auch bis auf eine Ohrfeige nie geschlagen, muss ich sagen. Aber meine Brüder, die wurden ja angehimmelt, die wurden wie Götter behandelt. Und also wir Mädchen, nein, gerade ich, weil ich bin immer, ich war als Kind schon immer jemand, der sich sehr für Gerechtigkeit eingesetzt hat. Wenn er meine Mutter geschlagen hat, dann stand ich mit 6 Jahren auch vor ihm und habe ihn gefragt, warum schlägst du meine Mutter? Man schlägt keine Menschen und vor allem schlägt man keine Frau, weil sie ist viel schwächer als du. Da hat er mich grün und blau geschlagen mit 6 Jahren. Ich kann mich so gut an diese Bilder einfach noch erinnern. Was ich mir einbilde, so respektlos zu sein.
Ich glaube, ich konnte deine Erzählung oder der Art und Weise, wie du es gerade gesagt hast, entnehmen, dass dein Papa nicht mehr lebt. Stimmt das? Oder ist er einfach nicht mehr da, sozusagen?
Mein Vater lebt noch. Meine Eltern sind seit vielen Jahren getrennt. Ich glaube, jetzt seit 10 Jahren sind meine Eltern getrennt. Kommt gut hin, ja. Ich habe gar keinen Kontakt zu meinem Papa. Er hat das 4. Mal jetzt geheiratet und ich habe überhaupt, für mich ist er also begraben, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat einen Grabstein bekommen, er existiert für mich gar nicht mehr. Anfangs war es so, dass ich immer noch respektvoll war mit ihm. Also wir haben nie Kontakt gehabt in dem Sinne, dass wir uns gesehen haben. Wir haben auch nicht telefoniert, sondern zwischendurch habe ich meine WhatsApp-Nachricht bekommen, wie ein Bild oder ein Emoji oder so. Aber auch das ist komplett alles jetzt eingeschlafen, weil ich auch meine Eltern komplett überall aus meinem Leben entfernt habe.
Was macht das mit dir heute?
Ich habe sehr früh gelernt, dass ich meine eigene Mutter und mein eigener Vater bin. Wir neigen ja immer dazu, dass wir ja Liebe bei anderen Menschen suchen. Diese Anerkennung, ne? So, ich bin wertvoll, ich bin wichtig. Aber wir haben nie verstanden, dass wir diese Liebe bei uns selber erstmal finden müssen. Und zwar denken ja viele, Selbstbewusstsein ist vor einem Spiegel stehen und denken, ich bin so toll, ich bin so schön. Das ist kein Selbstbewusstsein, nein. Selbstbewusstsein ist, sich selber seiner Gefühle bewusst zu sein. Und ich glaube, da beginnt Selbstliebe. Und wenn man angefangen hat, sich wirklich selber zu lieben, dann ist das nicht mehr wichtig, ob man eine Mama oder einen Papa hat und diese ständige Bestätigung bekommt als Kind. Du bist toll, du machst das großartig. Und das sage ich zu meinen drei Kindern immer. Ich sage immer, ich kann dich loben, so viel du möchtest, damit du dich gut fühlst. Aber wichtig ist, dass du dich erstmal selber liebst und weißt, du bist toll. Ob ich das nun sage oder nicht, du musst selber wissen, dass du großartig bist. Und ich glaube, das ist die tatsächliche Veränderung.
Mega. Und hier geht's zur Equality 365 Podcast-Empfehlung.
Es gibt viele Menschen da draußen, deren größtes Ziel es ist, ein Unternehmen zu gründen. Vielleicht hast du auch schon mal drüber nachgedacht, aber wie und mit welcher Idee? In meinem Podcast Digital Optimisten spreche ich über smarte Geschäftsideen und wie man sie erfolgreich macht. Wenn du wissen willst, welche Geschäftsideen Menschen wie Nico Rosberg, Alexander Graf oder Florian Heinemann als nächstes machen würden, dann such in deiner Podcast-App nach Digitale Optimisten, abonniere den Podcast und vielleicht findest du auch eine Idee, die dein Leben verändern wird.
Sadaf, wir sind jetzt fast am Ende und ich würde dir gerne noch eine Frage stellen. Und zwar habe ich mich gerade gefragt, was würdest du Menschen oder insbesondere Frauen und Kindern jetzt gerne mitgeben, die vielleicht selber eine Art Gewalt erfahren? Und das Gefühl haben, sie müssen irgendwie aus dieser Situation raus. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Wenn jemand in dieser Situation tatsächlich ist, ich bitte euch, geht raus, vertraut euch Menschen an, sucht euch Hilfe. Es gibt Beratungsstellen, es gibt ein Gewalthilfetelefon, es ist in der Schule, vertraut euch euren Vertrauenslehrerinnen und Lehrern an. Habt keine Angst, was die Menschen von euch denken oder die Gesellschaft. Denn wenn ihr laut seid, könntet ihr irgendwann Vorbilder sein für Millionen von anderen Menschen, weil ihr ganz vielen Leuten da draußen Mut macht, dass niemand allein ist mit seiner Geschichte.
Ja. Dankeschön. So wie du. Sadaf, es war mir ein Riesenfest, wirklich. Ich finde, du bist beeindruckend. Ich bin wahnsinnig inspiriert von dir. Ich wünsche dir den größten Erfolg dieser Erde, weil ich finde, dass jeder Mensch deine Geschichte hören muss und verstehen muss, dass man sein Leben selbst in der Hand hat, trotz dieser wahnsinnigen Gewalt und dieser Erfahrungen, wenn man Mut aufbringt und wenn man an sich glaubt und wenn man einfach Schritte gibt, die wirklich unmöglich erscheinen. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend und danke dir von Herzen, dass du heute hier warst.
Ich danke dir vielmals. Vielen Dank, dass ich Gast heute bei dir sein durfte. Es war mir auch eine große Freude und eine große Ehre, dabei zu sein. Und du bist eine fantastische Frau, liebe Isabel.
Dankeschön. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.